Deutschlandfunk. Eine Welt. Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Vor 4 Jahren hat die irakische Regierung den militärischen Sieg über die Terrororganisation IS verkündet. Doch die Dschihadisten haben bis heute Einfluss im Land und exportieren ihre Ideologie in viele Weltregionen. Unser erstes Thema. Gaddafi und Haftar heißen die aussichtsreichsten Bewerber bei den libyschen Präsidentenwahlen Heiligabend. Viele Libyer erinnert das an eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Auch dazu gleich mehr. Wir berichten auch über die Lage von Migranten an der mexikanischen Grenze zu den USA und stellen die erste Bürgermeisterin der Millionenmetropole Johannesburg in Südafrika vor. Der Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin vor 5 Jahren war bislang der folgenschwerste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. 11 Menschen hatte der Islamist Anis Amri an diesem 19. Dezember 2016 in den Tod gerissen. Den Auftrag für diesen Anschlag hatte der Tunesier Amri wohl vom Terrornetzwerk IS erhalten, das 2014 ein Kalifat in großen Teilen Syriens und des Iraks ausgerufen hatte. Deutsche Medien haben in dieser Woche einen Mann als mutmaßlichen Auftraggeber präsentiert, der als früherer IS-Top-Organisator für Terrorakte in Deutschland, Großbritannien und Frankreich gilt. Im Kampf gegen die IS-Bedrohung konnten die Sicherheitskräfte in Europa Erfolge verzeichnen. Allein in Deutschland verhinderten sie nach Amri mindestens 10 islamistische Anschläge. Da, wo der IS seine Wurzeln hat, in Syrien und dem Irak, ist die Terrororganisation zwar ebenfalls geschwächt, aber noch immer ein Machtfaktor. Auch 4 Jahre, nachdem die irakische Regierung den vollständigen Sieg über die Dschihadisten verkündet hat. Björn Blaschke über Macht und Einfluss der Dschihadisten.
Anfang Dezember. Kräfte des irakischen Innenministeriums in Bagdad und kurdische Kämpfer haben am frühen Morgen die Kontrolle über die Dörfer Luhayban und Karasalem übernommen. Die Kontrolle wieder übernommen. Die beiden Dörfer befinden sich in einem Landstrich, der umstritten und damit wenig gesichert ist. Die irakische Zentralregierung erhebt Anspruch auf das Gebiet, ebenso wie die Regierung der autonomen Region Irakisch-Kurdistan. Immer wieder verüben hier Terroristen des sogenannten Islamischen Staates Angriffe. Dieses Mal aber hatte der IS die Dörfer nicht nur eingenommen, sondern auch zeitweilig beherrscht. Ein Bewohner von Luhayban sprach mit einer Nachrichtenagentur. Ich habe 5 Leute vom IS gesehen. Wir nahmen unsere Waffen und eröffneten das Feuer auf sie. Wir sahen, dass es viele von ihnen waren, nicht nur 5. Sie griffen das Dorf von beiden Seiten an. Und das, obwohl die irakische Regierung vor 4 Jahren den Sieg über den IS erklärt hatte. Ortswechsel. Vom Nordirak nach Nordostsyrien. Schwarz verhüllte Frauen, Kinder in abgerissener Kleidung. Alle laufen weg vor der Reporterin des Senders Al Arabiya. Sie will wissen, warum. Weil sie eine Ungläubige sei, rufen Kinder ihr zu. Die Lebensbedingungen sind erbärmlich. Internationale Hilfsorganisationen bringen Nahrungsmittel und Trinkwasser. Die Gesundheitsversorgung ist schlecht. Schulunterricht gibt es kaum. Das Lager Al-Hol im Nordosten Syriens nahe der Grenze zum Irak. In dem Lager waren lange Zeit Iraker untergebracht, die nach dem Einmarsch der USA in ihr Land 2003 geflohen waren. Dann, Anfang 2019, sperrten hier die SDF, eine von Kurden geführte Miliz, Frauen und Kinder ein. Familienangehörige von IS-Männern, die selbst überwiegend inhaftiert wurden. Fast 60.000 Menschen sollen heute noch in Al-Hol sein, die meisten aus Syrien und dem Irak, ein paar Tausend aus Dutzenden anderen Ländern weltweit. Nach langen Diskussionen wurden einige wenige in die Heimat zurückgeholt, unter ihnen waren auch Deutsche. Manche Syrerinnen kamen auf freien Fuß. Al-Hol ist ein Lager, in dem der IS unter Kindern und Jugendlichen neue Kämpfer rekrutiert. Das hat gerade erst der Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums, der für die Operationen gegen den IS zuständig ist, in seinem jüngsten Bericht festgehalten. Klar, Mütter vermitteln die IS-Ideologie, ihr Nachwuchs wächst in Armut auf und mit dem Hass auf die anderen, die Andersgläubigen, die draußen, die sie einsperren. Seit 2019 kontrolliert der IS kein zusammenhängendes Territorium mehr. IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi ist seit einer US-Militäroperation, ebenfalls 2019, tot. Seine militante islamistische Ideologie aber lebt. Verkörpert wird sie von Baghdadis Nachfolger, einem irakischen Turkmenen. Er versteckt sich irgendwo. Wie auch die anderen IS-Anhänger im Untergrund sind. Das Pentagon spricht von mehreren Tausend. Im August stellte Wladimir Woronkow, der Leiter der Antiterrorabteilung der UN, einen Bericht zum IS vor. Die Bedrohung durch den IS blieb auch während der vergangenen 6 Monate unverändert groß. Die Organisation bildet sich weiterhin neu. Sie rekrutiert Anhänger und intensiviert ihre Aktivitäten, sowohl im Internet als auch am Boden. Aus Untergrundzellen heraus verüben die IS-Terroristen Attentate auf Regierungseinrichtungen und Militärposten. Im Umland von Al-Hol, im Grenzgebiet von Syrien und dem Irak, aber auch in anderen Gebieten der Region. Der Kern der Organisation im Irak und in Syrien hat immer noch Zugang zu beträchtlichen Geldreserven von schätzungsweise 25 bis 50 Millionen US-Dollar. Der IS hat seine Führung weiter dezentralisiert. Die regionalen Gruppen haben jetzt mehr Autonomie. Das erweitert ihren Handlungsspielraum. Die IS-Terroristen erpressen manche Einwohner kleiner irakischer Dörfer, um Geld zu bekommen oder Unterschlupf. Unter einigen genießen die IS-Leute aber auch echte Sympathie, sagt der ägyptische Politikwissenschaftler Mustafa Kamel al-Sayed. Ein Grund für die Stärke des IS ist seine anti-schiitische Position. Der IS spielt diese Karte und deshalb gibt es Angriffe auf Schiiten, nicht nur im Irak, sondern auch in anderen Teilen des Nahen Ostens. Die IS-Terroristen sind Sunniten. Schon immer galten ihnen Schiiten als Ungläubige. Auch deshalb hatten Schiiten zwischen 2014 und 2019 den Kampf gegen den IS mitgeführt. Viele schiitische Milizionäre sind nach dem Kampf gegen den IS in eher sunnitisch-irakischen Städten geblieben, wie zum Beispiel Mosul. Und nun üben sie ihrerseits eine Terrorherrschaft aus. Die Zentrale in Bagdad, die auch von Schiiten dominiert ist, sieht untätig zu, auch weil sie in innerschiitischen Machtkämpfen verhakt ist. Das weiß der IS für sich zu nutzen. Er fischt Anhänger unter den Unzufriedenen, die sich durch angeblich gottgefällige Terroraktionen das Paradies erkaufen wollen. Unzufriedene aber gibt es viele, vor allem junge Männer, die in autoritären Systemen des Nahen Ostens herangewachsen sind. Sie sehen keine Perspektive in ihren jeweiligen Heimatländern und nehmen auch den Westen nur als ungerecht, militant und zerstörerisch wahr. Es gibt diese Unzufriedenen im Irak und in Syrien, wo der IS einst sein sogenanntes Staatsgebiet hatte. Und es gibt diese Unzufriedenen, die mit dem IS sympathisieren, auch außerhalb des Nahen Ostens, in Staaten Afrikas und Asiens.
2014 hatte der IS ein Kalifat in großen Teilen Syriens und des Iraks ausgerufen. Vor 4 Jahren verkündete die irakische Regierung dann den vollständigen militärischen Sieg über die Terrororganisation. Doch die IS-Ideologie trifft weiter auf fruchtbaren Boden im Irak, aber auch in vielen anderen Regionen der Welt. Björn Blaschke war das mit den Hintergründen. Nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 ist die Stabilisierung Libyens auch mit westlicher Hilfe bislang nicht gelungen. Die international anerkannte Regierung kontrolliert lediglich einen Teil des Landes, das seit dem Bürgerkrieg 2014 gespalten ist. Immerhin wurde vor gut einem Jahr ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Über die politische Zukunft ihres Landes sollen die Libyer nun an einem symbolischen Datum entscheiden, am 24. Dezember. Doch ob sich der Termin für die von den Vereinten Nationen überwachten Präsidentenwahlen halten lässt, ist noch offen. Noch immer gibt es keine abschließende Liste der Kandidaten. Die Wahl eines neuen Parlaments, die eigentlich zum gleichen Zeitpunkt erfolgen sollte, wurde bereits ins nächste Jahr verschoben. Von einem großen politischen Aufbruch kann auch im Hinblick auf die aussichtsreichsten Kandidaten keine Rede sein. Bettina Röhl über einen Friedensprozess in großer Gefahr.
Drei Kinder warten in einem geparkten Auto auf ihren Vater, der in dem nahen Straßencafé schnell etwas zu essen besorgt. Einer der Jungen spielt Krieg. Sein Arm ist das Gewehr. Minutenlang ahmt er mit seiner Stimme Schüsse nach. Der Junge ist vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Einen funktionierenden Staat oder einfach nur Frieden hat er noch nie erlebt. Seit der libysche Langzeitdiktator Muammar al-Gaddafi vor über 10 Jahren gestürzt wurde, kommt der nordafrikanische Staat nicht zur Ruhe. Mit der Präsidentschaftswahl im Dezember werde sich das ändern, hatte Assad Jaffa zunächst geglaubt. Der 32-Jährige hat sich 2011 am Aufstand gegen Gaddafi beteiligt und wurde dafür von dessen Schergen über Wochen schwer gefoltert. Inzwischen aber verbindet Jaffa mit der anstehenden Wahl keine Hoffnung mehr. Ganz im Gegenteil, sie macht ihm Angst. Und zwar seit Gaddafis zweitältester Sohn Saif al-Islam vor 4 Wochen erklärte, er werde für die Nachfolge seines Vaters kandidieren.
Come on, like we fought for this.
Wir haben für die Demokratie gekämpft. Er hat dafür gekämpft, dass wir unser Ziel nicht erreichen und es keine Wahlen gibt. Und jetzt will er selbst gewählt werden. Er wird Libyen nichts bringen, außer den nächsten Krieg.
He's not gonna grab anything at this war.
Vor der Revolution galt Saif al-Islam als Reformer. Er hat an der London School of Economics studiert, sprach von Demokratie. Aber nachdem der Aufstand begonnen hatte, stellte er sich eng an die Seite seines Vaters, begrüßte das harte Vorgehen gegen die Aufständischen. Seit 2011 fahndet der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag nach ihm. Dort soll er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden. 2015 verurteilte ihn ein libysches Gericht zur Todesstrafe. Später wurde er im Rahmen einer Generalamnestie begnadigt. Trotzdem habe Saif al-Islam bei der Wahl sehr gute Chancen, meint Mustafa Feturi. Im Gespräch mit dem Sender Al Jazeera sagte der Politikwissenschaftler und Journalist: In Libyen wird er inzwischen anders wahrgenommen. Er wird jetzt als eine Art Retter gesehen, wegen all dem, was seit der Revolution in Libyen passiert ist. Nach dem Sturz Gaddafis eskalierten die Machtkämpfe 2014 und führten in den Bürgerkrieg. Das Land hatte seitdem 2 zwischenzeitliche 3 Regierungen, die sich bekämpften. Erst im Oktober 2020 einigten sich die beiden verfeindeten Lager auf einen Waffenstillstand. Eine Übergangsregierung wurde eingesetzt, die das Land in die nun anstehenden Wahlen führen soll. Eine der Schlüsselfiguren im Bürgerkrieg, General Khalifa Haftar, Befehlshaber der größten Miliz, der sogenannten libyschen Nationalen Armee im Osten des Landes. Er wird, ebenso wie die Regierung im Westen, von verschiedenen Ländern militärisch unterstützt, auch durch russische Söldner der Gruppe Wagner. Jetzt kandidiert der 78-jährige Haftar ebenfalls für die Präsidentschaftswahl. Ein dritter aussichtsreicher Bewerber, Abdulhamid Dbeibah. Er stand der kürzlich gebildeten Übergangsregierung vor, trat dann aber zurück, um für das höchste Staatsamt kandidieren zu können. Der ehemalige Geschäftsmann war mit Gaddafi eng verbunden, soll in Betrug, Korruption und Geldwäsche verwickelt gewesen sein. Youssef Bouandel, Politikwissenschaftler an der Universität von Katar, warnte im Gespräch mit dem Sender Al Jazeera, dass ein Ergebnis der Wahl schon feststehe. Selbst wenn einer der Kandidaten 90 oder 80 oder 45% der Stimmen bekommen würde, könnte keiner von ihnen die Gräben innerhalb der Gesellschaft überbrücken. Jedes der drei Lager fühlt sich durch die anderen existenziell bedroht. Überwinden ließe sich das nur durch einen Versöhnungsprozess. Und ich glaube nicht, dass irgendein Kandidat heute den Mut hätte, diese Dinge anzustoßen. Hinzu komme noch etwas Zweites, meint Buandel. Die Leute gehen davon aus, dass die Wahlen nicht frei und fair verlaufen werden. Das Ergebnis wird nicht glaubwürdig sein. Das würde die unterlegenen Kandidaten geradezu dazu einladen, die Ergebnisse anzufechten und die Wahl nicht anzuerkennen. Ein Graffiti in Tripolis unterstreicht, was auf dem Spiel steht. Nein zur Wahl von Saif und Haftar, sonst gibt es Krieg. So steht es in roter Schrift auf einer beigen Mauer.
Die Libyer sollen in wenigen Tagen einen neuen Präsidenten wählen. Ein demokratischer Neuanfang des im Chaos versunkenen Staates ist damit aber nicht verbunden. Bettina Rühl berichtete. Die Hoffnungen vieler Migranten waren groß, dass die Mauer zwischen Mexiko und den USA mit dem Machtwechsel im Weißen Haus mehr Löcher bekommt. Tausende Mittel- und Südamerikaner haben sich daher in den vergangenen Monaten auf den Weg nach Norden gemacht, Richtung Mexiko. Bis zu 3000 US-Dollar zahlen sie Schleppern für den Weg dorthin. In Mexiko ist dann aber für viele Menschen Endstation, weil die Behörden mit großer Härte gegen die Flüchtlinge vorgehen. Fast 230.000 Menschen wurden allein in diesem Jahr vorübergehend festgenommen. Auch die Biden-Regierung setzt auf Abschreckung. Erst kürzlich ist auf richterliche Anordnung eine Maßnahme der Trump-Ära wieder in Kraft getreten. Asylsuchende müssen in Mexiko warten, bis die US-Behörden über ihren Antrag entschieden haben. Anne Demmer über das jähe Ende vieler Fluchten in Mexiko.
Sie haben Tapachula im Süden Mexikos am 23. Oktober verlassen. Zu Fuß machten sie sich auf den Weg Richtung Norden. Anfangs waren es noch fast 2000 Migrantinnen und Migranten. Viele haben aufgegeben, weil sie zu erschöpft waren, verhaftet und deportiert wurden. Nur 300 haben es bis nach Mexiko-Stadt geschafft. Darunter sind viele Kinder. Bei ihrer Ankunft vor wenigen Tagen seien mexikanische Sicherheitskräfte brutal gegen sie vorgegangen, erzählt der 23-jährige César Lionel Álvarez. Es ist wirklich sehr traurig, all das, was hier passiert. Einige von den Polizisten haben kein Herz. Menschen haben teilweise das Bewusstsein verloren. Andere wurden mit Stöcken geschlagen. Sie wollten uns dazu bringen, in eine ganz bestimmte Herberge zu gehen. Wir waren nicht damit einverstanden. Sie haben uns mit ihren Schutzschildern gewaltsam zurückgedrängt und Tränengas versprüht. Ihnen waren auch die Kinder und die Frauen egal. Als Erwachsener verträgt man schon ein paar Schläge, aber die Kinder nicht. Zu den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Migranten kam es bereits kurz vor Mexiko-Stadt. Das Vorgehen stieß bei der Nationalen Kommission für Menschenrechte auf scharfe Kritik. Die Sicherheitskräfte hätten gegen die Menschenrechte verstoßen, den Schutz der Kinder nicht gewährleistet und hätten unverhältnismäßig Gewalt angewandt. Es sind Menschen aus Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, aber auch Haiti und Kuba, gegen die sie vorgegangen waren. Sie fliehen vor der Armut, der politischen Krise, der Korruption in ihren Ländern. Der 27-jährige Melvin Zuniga aus Honduras ist vor der Gewalt der Mara, der kriminellen Banden, geflüchtet. Ich hatte in San Pedro Sula ein Geschäft. An einem Tag kamen Männer und sagten, dass ich von nun an eine bestimmte Summe Geld zahlen soll, über das ich aber gar nicht verfüge. Ich musste flüchten. Es war natürlich keine geplante Reise, daher war alles ein wenig kompliziert. Und ich musste mich auf dem Weg natürlich auch vor den Mara verstecken. Melvin Zuniga ist mit seiner Frau unterwegs. Sie mussten über Nacht alles zurücklassen. Jetzt versuchen sie, einen legalen Aufenthaltsstatus zu bekommen, wollen Asyl in Mexiko beantragen. Claudia Masferrer, Migrationsexpertin des Colegio de México, beobachtet eine Zunahme der Asylanträge in Mexiko. Das Problem daran? Die Bürokratie ist sehr träge. Die Behörden brauchen ein größeres Budget für genau diese Situation, um genau diese Menschen, die sich hier um Asyl bemühen, zu integrieren. Es wären einfache Schritte, die schon zu einer Verbesserung beitragen würden, zum Beispiel die Änderung des Gesetzes, dass es den Migranten verbietet, sich im Land zu bewegen. Das würde auch schon verhindern, dass es eine hohe Konzentration in Städten wie Tapachula gibt. Allein die Grenzstadt zu Guatemala platzt aus allen Nähten, ähnelt einem einzigen Flüchtlingscamp. Die Überfüllung, die Verzögerung bei den Verfahren zur Anerkennung des Flüchtlingsstatus und den humanitären Visa, Schikanen und Missbrauch durch lokale und bundesstaatliche Behörden. Diese dramatische Situation für die Migranten hatte auch Amnesty International immer wieder kritisiert. Damit die Migranten gar nicht erst ihren Weg Richtung Norden fortsetzen können, verstärkt die mexikanische Regierung die Südgrenze mit noch mehr Sicherheitskräften. Genauso sehe es im Norden an der Grenze zu den USA aus, erklärt Claudia Masferrer. Die Politik beider Länder, der USA und Mexiko, bringe die Migranten in Gefahr. Wir erinnern uns, erst kürzlich hatten wir das Massaker von Camargo, bei dem 19 Migranten in Fahrzeugen verbrannt wurden, und nun zuletzt diesen Unfall, bei dem mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen sind. Das zeigt, dass die Abschottungspolitik, vor allem die Verfolgung durch die Sicherheitskräfte, all das trägt dazu bei, dass die Migranten gefährlichere Wege suchen. Sie müssen noch mehr Geld in die Hand nehmen und am Ende profitieren davon die Schlepper, während die Migranten ihr Leben aufs Spiel setzen. Erst vor wenigen Tagen ist ein LKW im Bundesstaat Chiapas verunglückt. Mehr als 50 Migrantinnen und Migranten, die sich zusammengepfercht in dem Sattelschlepper befanden, sind bei dem Unfall gestorben. Wie lange die Karawane in Mexiko-Stadt verweilen will, ist unklar. Das Ziel der meisten, die USA, ist vorerst wieder ein Stück weiter weggerückt. Erst kürzlich ist auf richterliche Anordnung eine Maßnahme der Trump-Ära wieder in Kraft getreten. Asylsuchende, selbst wenn sie es schon illegal in die USA geschafft haben, müssen in Mexiko in überfüllten Camps warten, bis die US-Behörden über ihren Antrag entschieden haben.
In der US-Einwanderungspolitik haben sich die Hoffnungen vieler Migranten mit dem Machtwechsel im Weißen Haus nicht erfüllt. Anne Demmer über die Lage der Flüchtlinge, die in Mexiko gestrandet sind. Seit dem Ende der Apartheid in Südafrika sitzt der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, an den Schalthebeln der Macht im Land. Doch mit Johannesburg wird nun die größte und wirtschaftsstärkste Stadt Südafrikas von einer Frau geführt, die zur Oppositionspartei der Demokratischen Allianz gehört. Für viele überraschend hat sich die 44 Jahre alte Po Palatse bei den Wahlen durchgesetzt. Ein Symbol für einen politischen Aufbruch stellt die 44-Jährige für viele Südafrikaner dar. Doch die Aufgaben, vor denen die Bürgermeisterin steht, sind gewaltig. Nicht nur die strukturellen Probleme lasten auf der Stadt. Auch in der akuten Krise ist die Bürgermeisterin gefordert. Die neue Omikron-Corona-Variante hat die Infektionszahlen explodieren lassen. Deutsche Welle-Reporter Adrian Kriesch über einen politischen Wachwechsel in der Stadt des Goldes.
Das Zentrum von Johannesburg wird am späten Abend zum Partyviertel. Kein Mindestabstand, keine Masken, keine Gästelisten in den Bars und Clubs. Bürgermeisterin Mpopa Latse nimmt deshalb an einer Kontrolle mit dutzenden Polizisten teil und ist sauer. Die Omikron-Variante breitet sich aus. Wir sind in der vierten Welle und die Infektionszahlen schießen in die Höhe. Natürlich sind wir besorgt, wenn sich niemand an die Regeln hält. Musik aus, Club zu. Schon weit vor der offiziellen Ausgangssperre um Mitternacht ist für die Gäste auf Anweisung der Polizei die Party vorbei. Doch Palazzes Job geht gerade erst los. Sie ist die erste schwarze Bürgermeisterin in der Geschichte Johannesburgs. Einst das Traumziel für Goldsuchende, mittlerweile eine Stadt im Krisenmodus. Regelmäßig fällt der Strom oder das Wasser aus. Die Stadtverwaltung reagiert, wenn überhaupt, oft nur nach mehreren Tagen auf Beschwerden. Im Zentrum halten kriminelle Gruppen ganze Häuserblöcke besetzt. In den vergangenen Monaten stieg die Anzahl der Entführungen deutlich an. Mehr als 40% der Bewohner haben keine Arbeit, sagt die Bürgermeisterin. 55% der Jugendlichen. Bei ihrer Antrittsrede vor dem Stadtrat nimmt sie kein Blatt vor den Mund, nennt Johannesburg eine Stadt im Verfall. All residents deserve quality services. Alle Bürger haben einen Anspruch auf Dienstleistungen. Es gibt keine Ausreden mehr, wenn die Lichter aus und die Wasserhähne trocken bleiben. Wenn wir nicht einmal das Mindeste auf die Reihe kriegen, wird es kein wirtschaftliches Wachstum geben. There can be no economic growth without getting the basics right. Nach der Rede empfängt Palazzi im Konferenzraum ihres Büros. Sie hat die Schuhe ausgezogen und bittet einen Kollegen, ihr etwas zu essen zu organisieren. 16 Uhr nachmittags, ihre erste Mahlzeit am Tag. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern hat für die Oppositionspartei Democratic Alliance überraschend die Wahl gewonnen.
It's a great honor. It's really a great honor.
Das ist eine große Ehre, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Aber es ist auch ein Signal an die Frauen in Johannesburg und Südafrika. Es gibt noch immer viel zu viele Bereiche, wo es kaum Frauen gibt. Wir müssen uns stärker einbringen. Hätte ich nicht die Hand gehoben und mich beworben, hätten wir wahrscheinlich einen weiteren männlichen Bürgermeister bekommen. Palazzi will die Stadt sicherer machen und sich um Hilfsbedürftige kümmern. Doch momentan gibt es für die Bürgermeisterin vor allem ein zentrales Thema, die Pandemie. Am nächsten Morgen besucht sie ein Impfzentrum an einer Schule in Soweto, die größte Township der Stadt. Doch zum Impfen sind heute nur wenige gekommen. Die Nachfrage ist sehr gering. Dabei zeigen unsere Statistiken, die meisten, die mit Komplikationen im Krankenhaus landen, sind ungeimpft. Viele Südafrikaner haben bereits eine Corona-Infektion durchgemacht, aber nur jeder Vierte ist bisher vollständig geimpft. Viele Anwohner zögern noch, haben Bedenken. Es heißt, dass man Covid-19 bekommt, wenn man sich impfen lässt. Es gibt die Angst, dass man nach der Impfung krank wird. Bürgermeisterin Palazzi geht vor der Schule von Tür zu Tür, spricht mit den Bewohnern. Die studierte Medizinerin ist überzeugt, dass mit Impfungen der beste Weg durch die Pandemie gelingt, auch um weitere Lockdown-Maßnahmen zu verhindern und neue Belastungen für die Wirtschaft zu vermeiden.
I'm still a doctor. I'm nursing an ailing city.
Ich bin immer noch eine Ärztin, nur kümmere ich mich jetzt um eine kränkelnde Stadt. Das hier ist eine Stadt der Möglichkeiten, eine Stadt des Goldes. Seit Jahrzehnten ziehen Menschen hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Aber viele enden auf der Straße, weil die Stadt sie im Stich lässt. Johannesburg ist krank und braucht einen Arzt. Den hat sie jetzt an der Spitze und wir werden den Patienten schon wieder gesund kriegen. Eine Mammutaufgabe bei geringem Budget und lediglich 5 Jahren Amtszeit. Alle Probleme werde sie nicht lösen können, sagt die Bürgermeisterin, aber sie will alles dafür geben, einen Wandel einzuleiten.
Johannesburg hat zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt eine Bürgermeisterin, doch ihre Machtbasis gilt als äußerst wackelig und die Probleme der Stadt sind riesig. Adrian Kriesch stellte uns die Politikerin und ihr Programm vor. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.